ARD.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Amerika. Wir müssen reden, der Folge nach der Wahl. Ich bin Jennifer Bourguignon, Redakteurin und US-Amerikanerin.
Und ich bin Ingo Zamperoni, Moderator der ARD Tagesthemen. Herzlich willkommen auch von mir über den Atlantik sozusagen. Ich melde mich aus dem ARD-Studio in Washington am Morgen nach der Präsidentschaftswahl in den USA. Jeff ist aus Hamburg zugeschaltet, telefonisch. Wir wollten auf jeden Fall das, was da passiert ist in den Vereinigten Staaten an diesem Wahltag, kurz resümieren, kurz analysieren, kurz drüber sprechen. Wir wussten, es würde so oder so historisch werden. Entweder die erste Frau im Amt der Präsidentin der Vereinigten Staaten oder Donald Trump schafft etwas, was seit 1892 nicht mehr passiert ist, was sowieso erst einmal zuvor passiert ist, dass er abgewählt wurde und 4 Jahre später dann wiedergewählt wurde. Damals Grover Cleveland hatte das bislang als einziger geschafft. Jetzt ist Donald Trump der 45. und demnächst 47. Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika. Er ist auch damit, glaube ich, der älteste Präsident, noch älter als Joe Biden es war, als der ins Amt gekommen ist vor 4 Jahren. Also insofern eine Menge Dinge zu besprechen, aber bevor wir das im Detail analysieren, Jeff, erstmal, ich habe mir die Nacht nicht ganz um die Ohren schlagen müssen. Ich habe bis 3:30 warten müssen, nur bis dann Trump vor die Kameras trat. Wie viel hast du denn geschlafen heute Nacht?
Ich glaube, eine Stunde im Zug geschlafen, nicht mehr.
Wenn wir etwas übermüdet klingen, dann weiß man, das warum, zu genau. Aber Jeff, die große Frage erstmal, wie geht's dir? How are you?
Ich bin müde, das habe ich schon gesagt. Ich weiß nicht, Ingo, so viele verschiedene Emotionen, aber ich würde sagen, erstmal enttäuscht. Ich bin enttäuscht mit dem Ergebnis, ich bin enttäuscht, ehrlich gesagt, mit den Wählern in meinem Bundesstaat, der so wichtig war, weil es ein Swing State ist. Ja. Mit Wisconsin, wenn ich sehe, auch die Zahlen, ich bin enttäuscht mit Frauen. Also ich glaube, vielleicht Courtney von deinem Film war nicht die einzige Frau, die hat gedacht, dass eine Frau ist nicht gemeint für das Weiße Haus. Also ich bin enttäuscht. Ich frage mich, wie kann das sein? Ich weiß, dass die Umfragen haben gesagt, das war Kopf und Kopf. Aber irgendwie dachte ich, nach so viel, nach das alles, das passiert ist, nach der 6. Januar, nach das 2-mal Impeachment, nach der Verurteilung und der Straftat, nach die ganze rassistische, sexistische Kommentar und nach der Rhetorik, das so polarisierend ist, nach alles, das passiert ist in die letzten paar Jahre. Ich dachte, dass Charakter wäre wichtiger vom Wähler, dass das republikanische Wähler würden vielleicht für das erste Mal einen Demokrat wählen. Ich dachte, dass die Demokratie in Gefahr war, ein Grund genug für Harris zu wählen. Also ich dachte, dass Amerikaner würden eine Frau wählen und vielleicht ist das tatsächlich nicht der Fall. Aber auch ein bisschen emotional. Also wir haben nicht so richtig viel über die historische Fall von Harris' Kampagne gesprochen. Hillary Clinton hat das viel gemacht in 2016, das erste Frau. Ihre Wahlparty am Wahlabend war sogar in die Javits Center in New York, an einem Glasgebäude. Und symbolischerweise, sie sollte dann der Glasdeckel durchbrechen. Und Harris hat das nicht so häufig darüber gesprochen. Sie wollte vielleicht die Wähler nicht erinnern, dass sie war nicht das erste, aber zweite Frau für einen von die 2 Parteien, die Nominierung gekriegt hat. Die war die erste Frau, Person of Color, mit schwarze und südindische Wurzeln. Und vielleicht hat sie auch gedacht, das ist vielleicht zu viel für manche Wähler. Und ich dachte, nee, das schaffen wir, das können wir. Und bin wieder enttäuscht, dass vor 8 Jahren habe ich unsere Tochter mitgebracht in der Wahlkabine, sodass sie für das allererste Mal eine Frau wählen könnte, die erste weibliche Präsidentin der Vereinigten Staaten. Und dieses Mal, heute, habe ich dann auch eine Nachricht von unserer Tochter bekommen, wo sie hat geschrieben, Mom, ist es wirklich wahr? Hat Trump gewonnen? Und es war dieses Déjà-vu-Gefühl. Und das wieder, nicht nur hat eine Frau wieder verloren, aber wieder gegen Trump, wieder gegen so einen Kandidat. Wieder eine Frau, die Erfahrung hat, die gut ausgebildet ist, die hat schon so viele Rollen gespielt und hat schon gezeigt, was sie kann und hat verlieren gegen jemand. Und ich habe auch mit anderen Freunden gesprochen, andere Frauen, die haben gesagt, ich war so konzentriert auf Trump und dass wir müssen gegen Trump gewinnen, dass ich habe mich nicht erlaubt zu freuen über der Möglichkeit von einer Frau im Weißen Haus. Und jetzt ist dieser Traum wieder also geplatzt.
Ja, Jeff, ich hatte auch so ein totales Déjà-vu-Erlebnis in der Tat. Das war so ähnlich, als so gegen 1 Uhr nachts hier Ortszeit in Washington dann ein Campaign Manager von Harris an der Howard University, wo die Party stattfand, die Wahlparty, die vermeintliche stattfinden sollte, dann vor die Menge getreten ist. Wie damals im Jarvis Center John Podesta, der Wahlkampfmanager von Hillary Clinton vor 8 Jahren, wo du ja warst, und der dann sagte, hey Leute, es wird noch gezählt, sie wird heute nicht mehr auftreten, sie wird morgen auftreten, lass uns das abwarten erstmal. Und als das dann kam, dachte ich, ah, das ist genauso. Und dann, ja, eine kurze Stunde später kam dann tatsächlich Donald Trump auf die Bühne und hat seinen Wahlsieg verkündet. Und ja, es wird jetzt eine Menge, ja, Finger wahrscheinlich werden auch gezeigt bei den Demokraten, woran es gelegen hat. Natürlich einerseits war es eine sehr kurze Zeit, nur 3 Monate Wahlkampf einerseits. Andererseits hat sie unheimlich viel Geld auch trotz allem sammeln können für diesen Wahlkampf. Ich glaube, sie hat auch alles gegeben. Aber es ist tatsächlich aus meiner Sicht so, einiges kommt da zusammen. Zum Beispiel das eine, das, was dein Stiefvater, Coach, in unserer Doku gesagt hat, eben Amerika ist noch nicht bereit für eine Frau, zumal nicht eine Nicht-Weiße. Aber ich glaube, daran liegt es nicht nur. Denn wir haben ja gesehen, überall hat Harris verloren. Und ich glaube, die Demokraten haben tatsächlich offenbar ein Working-Class-Problem. Und zwar nicht nur bei den Weißen, bei der weißen Arbeiterklasse sozusagen, sondern eben auch bei Latinos, bei den Schwarzen, auch schwarze Männer vor allem, haben sehr viel mehr für Donald Trump oder gegen Harris, das kann man dann so oder so auslegen, gestimmt. Und wahrscheinlich war es für viele dann doch am Ende, wie wir es ja auch in unserer Doku haben zeigen können, the economy, die wirtschaftliche Lage für viele, obwohl das Land ja ein Wirtschaftswachstum aufweisen kann, aber viele spüren das nicht eben und haben halt viele gesagt, ja, das wollen wir eben so nicht. Und deswegen war es dann am Ende relativ klar, Donald Trump sieht so aus, als könnte er zum ersten Mal auch noch etwas schaffen, was seit 20 Jahren kein republikanischer Kandidat mehr geschafft hat, nämlich den Popular Vote gewinnen. Also nicht nur Electoral College Vote gewinnen und die richtigen Wahlleute an der richtigen Stelle holen, sondern eben auch seit Bush Jr. hat es keiner mehr geschafft, 2004, auch insgesamt im Land die Mehrheit zu holen. Das wissen wir noch nicht hundertprozentig. Es wird ja noch ausgezählt, aber es sieht sehr danach aus. Und das ist eine klare Ansage. Insofern, ja, hatte ich auch so ein Déjà-vu-Erlebnis. Er hat Wisconsin geholt, wie auch damals schon. Da habe ich vorhin mit deiner Mama kurz telefoniert. Die sagte mir, es ist der traurigste Tag in der Geschichte unseres Landes. So sieht sie das. Und sie hat auch gesagt, bei der Wahl, als sie abstimmen gegangen ist, in ihrem kleinen County-Dorf da im Wahllokal, wo sie normalerweise kurz reingeht, einmal abstimmt und wieder raus, waren diesmal mehr Leute, war eine längere Schlange. Und da wir wissen, da oben in Northern Wisconsin, das ist Trump Country, ja, dann sind da auch die Stimmen zusammengekommen da oben. Aber insgesamt hat Kamala Harris weniger, selbst da, wo sie gewonnen hat, hat sie mit deutlich weniger Abstand gewonnen als Joe Biden noch vor 4 Jahren.
Ja, und im Gegenteil zu meiner Mutter, mein Vater hat mich heute Morgen so gegen 7 Uhr deutsche Zeit eine kleine GIF mit einer tanzenden Trump, also eine kleine Siegertanz. Das hat mich also nicht so gut getroffen in diesem Moment.
Kann ich mir vorstellen.
Aber ja, zugeben, ich hatte das Gleiche vielleicht auch gemerkt. Aber was mein Vater nicht gesagt hat,
geschickt.
Ja, das stimmt. Aber was mein Vater nicht gesagt hat, kein Wort mehr über Wahlbetrug. Und das finde ich interessant. Was passiert jetzt mit die ganze schon Bericht über Wahlbetrug in verschiedenen Wahllokalen in Pennsylvania? Würden wir mehr hören? Also Trump in seiner Rede heute Morgen hat nichts gesagt über Wahlbetrug und dass es muss weitergehen mit dem Prozess, die Wahrheit zu finden und so weiter. Also das ist jetzt kein Thema mehr und das finde ich echt transparent.
Na klar, er hat ja auch gewonnen.
Genau, also aber das finde ich ganz transparent und habe ich mein Vater auch gesagt, ziemlich plötzlich glauben alle in das Prozess und dass es frei und fair war. Also vielleicht ist das, wenn das so ist, ein kleiner Vorteil, dass vielleicht Trumps Sieg hat die Vertrauen seiner Unterstützer wieder an die Wähler gegeben,
ja.
Aber auf welcher Preis, frage ich. Also
ja, aber es ist zumindest, um nochmal einen positiven Aspekt dieses Wahlausgangs hinzuweisen, das Land ist um eine Verfassungskrise herumgekommen, sagen wir es mal so. Also es ist dann doch so deutlich auch, dass die Demokraten das akzeptieren werden und müssen, wobei das ja nie zur Debatte stand, aber eben es ist zumindest keine Hängepartie, es wird jetzt nicht zu Gewaltausschreitungen kommen oder was auch immer. Die Sache ist sehr klar und jetzt haben wir zumindest nicht das, was vor der Wahl immer prognostiziert oder befürchtet worden war. Das ist doch immerhin ein Lichtblick.
Ja, man hört nichts von Demokraten wegen, dass wir sollen nicht der Ergebnis zertifizieren oder zustimmen. Also insofern, man sieht ganz klar und deutlich, dass dieser Plan war nur von einer Seite, wie du sagtest, jetzt fürchten die Leute nicht mehr von Gewalt. Ich gehe davon aus, dass der Zaun um dem Weißen Haus kommt wieder runter. Also das ist irgendwas, mindestens jetzt. Also jetzt müssen wir sehen, was würde kommen in diese zweite Trump-Amtszeit. Er hat schon von the enemy from within gesprochen. Er hat auch schon gesagt, dass er würde investigieren, zu sehen, was Biden, die Biden-Familie gemacht hat, als die Leute auf seine Auftritte schreien, lock him up. Und mal sehen, ob er, wie wir so häufig sagen, also seine Unterstützer nehmen ihm ernsthaft, aber nicht wörtlich und Journalisten das andersrum, wörtlich, aber nicht ernsthaft. Also ob er wirklich tatsächlich dann gegen seine Gegner Prozesse, Öffnung anfangen würden oder sogar die Militär benutzen, als er gesagt hat in die letzten paar Tage. Das müssen wir sehen.
Ich glaube, klar, auf demokratischer Seite ist jetzt die Sorge, dass das DOJ, also das Justizministerium, eben für eine Art Rachefeldzug missbraucht werden könnte. Auch das, was Trump angekündigt hat, jetzt millionenfach zu deportieren. Mal gucken, wie er das dann wirklich in die Tat umsetzen möchte oder eben auch diesen Krieg gegen die Ukraine in einen Tag zu beenden, noch bevor er am 20. Januar ins Amt dann eingeführt wird. All das werden wir sehen, aber ich glaube, es hängt natürlich auch ein bisschen davon ab, wie der Kongress dann letztlich aussieht, welche Banden oder welche Grenzen ihm da aufgezeigt werden können in diesem System der Checks and Balances. Und da haben wir gesehen, der Senat ist auch an die Republikaner gefallen, ist auch an die Republikaner gegangen. Die haben mindestens 2 Sitze dazu geholt und haben jetzt eine Mehrheit. Also da ist die Partei schon auf Linie, Weißes Haus, Senat. Und wie das Hausrennen, also das House of Representatives, das Rennen ums Repräsentantenhaus ausgeht, das ist noch nicht so ganz klar zu diesem Zeitpunkt. Aber klar, sollte auch das republikanisch bleiben, wie es ja in den vergangenen 2 Jahren auch war, dann hätten die Republikaner erstmal bis zu den nächsten Midterms 2026 erstmal die Macht in allen 3 Ebenen sozusagen, im Kongress, die beiden Kammern und im Weißen Haus. Und das ist erstmal eine Machtfülle, die nicht ungewöhnlich ist und die auch im System so vorgesehen ist. Aber da werden eine Menge Dinge, wie zum Beispiel Nominierungen für weitere Oberste Gerichtshofrichter oder viele andere Dinge werden dann erstmal einfacher sein, auf jeden Fall. Also da ist schon eine Menge. Und er hat ja in seiner Rede auch gesagt, promises made, promises kept. Ich habe Versprechen gemacht, ich werde die Versprechen auch halten. Ja, da kommt einiges auf das Land zu, aber vermutlich auch auf die Welt, weil sich da vieles vermutlich ändern könnte oder wird. Aber Stichwort Rede, Jeff, was hast du denn, ich weiß nicht, hast du die noch sehen können oder warst du da schon im Zug unterwegs aus Berlin zurück nach Hamburg?
Nee, ich bin pünktlich zurückgekommen für diese besondere Rede und Auftritt auf die Bühne mit nicht nur die ganze Trump-Familie, jeder Familienmitglied, aber auch seine Kampagne-Star, plus der Chef von UFC, dieser Fighting Club, Sport, was auch immer.
Oder wie auch immer das heißt, genau.
Ein Golfspieler und ein paar andere Trump-Unterstützer da auf die Bühne vor seinen Fans in Mar-a-Lago. Und es hat mich wirklich Déjà-vu gegeben, Ingo, als wir waren außerhalb der Javits Center nach Hillarys, ja, als sie verloren hat in New York in 2016, als eine kleine Lastwagen hat eine kleine Fernsehen draußen auf der Bürgersteig und 50 oder so von uns standen da vor diese kleine Fernseher mit Mund offen und hat das angeschaut, als Mike Pence die nächste Präsident der Vereinigten Staaten vorgestellt hat. Und dieses Mal war er ein bisschen besser vorbereitet, muss man sagen. Er sieht älter auch aus als vor 8 Jahren, auf jeden Fall müder nach diese wahrscheinlich sehr anstrengenden letzten paar Tage, als er unterwegs war durch das ganze Land. Aber auf jeden Fall Déjà-vu, aber dieses Mal eine andere irgendwie Art Déjà-vu. Was kommt? Letztes Mal war er gar nicht vorbereitet. Er war selbst überrascht und jetzt hat er schon Leute, ein ganzes Team. Er sagte nicht, dass er hat nichts mit Project 2025 zu tun, aber du hast selber einfach die Architekten davon getroffen. Also, und es ist geglaubt, dass das ist eine Liste von seinen Zielen. Und ein von dem ist, neue Leute reinzubringen. Die würden einfach Rubber Stamp, also einfach zu alle seine Pläne Ja sagen und seine Agenda umzusetzen. Und das ist irgendwas, wo, ne, so in die letzte Zeit haben wir gesehen, mehrere von Trumps seine ehemalige Vizepräsident, sein ehemaliger Sicherheitsratgeber, sein ehemaliger Chief of Staff, die haben in der Öffentlichkeit gesagt, dass Trump ist nicht fit für das Amt und soll nicht wieder gewählt sein. Und ganz klar und deutlich, weil die haben sehr nah mit ihm zusammengearbeitet und die Wähler haben das nicht ernst genommen. Ich glaube, mein Vater hat auch gesagt, die sind nur bitter, weil die haben ihre Jobs verloren, die waren gefeuert und haben das dann einfach ignoriert. Also, und ohne diese Leute, ohne solche Leute, hat er diese absolute Immunität von der obersten Gerichtshofentscheidung letztes Jahr, hat er ziemlich wenig ihm also reinzuhalten. Und kann man vorstellen, dass, wenn das seine zweite und letzte Amtszeit ist, dass er will Sachen erledigen, vielleicht, dass er nicht geschafft hat das erste Mal und auch vielleicht mit ein bisschen Rache, wie er so häufig darüber spricht.
Ja, aber ich gebe dir recht, auf jeden Fall ist ein Riesenunterschied. Da vor 8 Jahren, weiß ich noch, er ging auf die Bühne und sah aus, als hätte er gerade einen Geist gesehen und konnte selber kaum glauben, dass er diese Wahl gegen Hillary Clinton tatsächlich gewonnen hat. Und diesmal ganz anderer Auftritt, da im Kongresszentrum in West Palm Beach und vor einer größeren Menge auch. Aber diese Rede war auch, ja, manches war eine Wahlkampfrede, aber manches dachte ich auch, worüber redet er da gerade? Das war dann doch sehr diffus. Hat er ausführlich über die Raketen von Elon Musk gesprochen und dann, ja, wie du sagst, Bryson DeChambeau, den Golfer, auf die Bühne gebeten und irgendwie du denkst, okay, andererseits, ja, es war sein Moment. Ich glaube, bei all dem, wie er sich ja verfolgt fühlt auch und all die Prozesse gegen ihn und die beiden Impeachment-Verfahren und all das, jetzt zu sagen, Moment mal Leute, ich bin wieder da, man muss es halt auch so konstatieren. Es ist ein unglaubliches politisches Comeback, das es so in den USA, glaube ich, eben lange nicht mehr gegeben hat. Denn wenn man sich überlegt, nach dem 6. Januar war Donald Trump eigentlich politisch tot. Er war weg vom Fenster. Und selbst bis zu den Midterms, vor 2 Jahren nur, hat Donald Trump ja viele Kandidaten unterstützt, die dann aber verloren haben gegen die Demokraten und diese rote Welle ausgeblieben war. Und vielleicht haben auch die Demokraten gehofft, dass das jetzt wieder so passieren würde. Sie haben ja auch viele Gouverneursrennen bei dieser Wahl ja auch gewonnen. So. Also es ist jetzt nicht so, dass es eine rote Welle insgesamt bei dieser Präsidentschaftswahl war. Aber wenn man sich das alles anguckt, wo wir standen noch vor kurzer Zeit, dass dann so ein deutliches Ergebnis am Ende dann für Donald Trump dabei herauskam. Ja, da muss er sich so fühlen wie das kleine GIF für Jif, das dein Vater dir geschickt hat, der tanzende, triumphierende Trump. Es ist, ja, man muss das einfach so sagen, es ist ein Triumph für Trump und es ist auch nicht gestohlen oder geschoben oder auch nur knapp und nicht falsch ausgezählt, sondern es ist wirklich deutlich in den Swing States, hat einige geholt, North Carolina, Georgia und Wisconsin, das muss dir persönlich wahrscheinlich am meisten wehtun, aber Wisconsin ist eben auch an Trump gegangen und, wie ich vorhin schon sagte, in vielen Bereichen, da lagen die Umfragen dann tatsächlich richtig, dass eben Latino-Männer und schwarze Männer eben mehr für Trump gestimmt haben. Also da werden sich die Demokraten, vielleicht war es auch zu spät für Joe Biden auszusteigen aus dem Rennen. Vielleicht hätte man doch, statt sie gleich zu intronisieren, Kamala Harris doch so einen Mini-Parteitag und ein offenes Rennen machen müssen, wo sich jemand durchsetzt. Jetzt ist es alles mühselig, glaube ich, darauf zu gucken, woran es dann gelegen hat. Beziehungsweise man muss es analysieren, um daraus die Lehren zu ziehen für in 2 beziehungsweise in 4 Jahren. Andererseits, ich glaube auch, dass an Donald Trump auch in der Partei wird es Senatoren, auch selbstbewusste Senatoren geben, auch wenn da jetzt die Mehrheit bei den Republikanern liegt, die dann sagen, okay, wir werden jetzt nicht alles so einfach durchwinken, aber mal gucken. Es ist auf jeden Fall ein großer Triumph für die Republikaner und für Donald Trump.
Ich glaube auch, dass die Demokraten würden viel Soul-Searching machen in die kommende Wochen und Monate, weil das ist wirklich, die Partei ist was anders geworden. Wir haben so viel gehört von Wählern, die wählen gegen die Eliten oder und man sieht auch diesen Unterschied zwischen der Gender Gap Männer und Frauen, aber auch eine Education Gap und das ist irgendwas, wo Demokraten waren früher mindestens die Partei von Gewerkschaften und das sind die nicht mehr. Und das haben wir auch gesehen in Michigan zum Beispiel beim Autoarbeiter und wie sie alle sind. Die haben das Gefühl, dass die sind hinterlassen, dass Trump ist jemand, der bringt die Industrie zurück und macht America first und die wählen jetzt republikanisch. Und man hat das also nicht nur in Michigan, aber in viele Orten gesehen. Also die Demokraten müssen ein bisschen, die haben ein kleiner, glaube ich, auch so Identitätsproblem, müssen überlegen, wo es dann weiter hingeht nach dieser nächsten Amtszeit.
Ja, die Demokraten haben das Image anscheinend bei vielen Wählerinnen und Wählern der abgehobenen, elitären, auch sehr vielleicht woken, heißt es ja dann immer, eher linksliberalen Abgehobenheit. Und da haben viele eben gesagt, nee, nicht mit uns. Und ähnliches Wahlverhalten sehen wir ja auch in Europa. Aber das ist dann tatsächlich so deutlich geworden ist, das wird vielleicht dann doch den einen oder anderen überrascht haben. Aber da müssen Sie sich überlegen, ob Sie auf der Schiene weitermachen wollen. Dann könnten die nächsten Wahlen weiter so ausgehen. Oder ob Sie vielleicht eben doch zumindest wieder einen Anschluss finden können an die Wählerschichten, die eben nicht in den Metropolen leben, um da eben zu punkten. Denn dort, außerhalb der Metropolen, da fühlen es eben viele Menschen, wie gerade ihre wirtschaftliche Lage ist. Und das ist das, was dann viele, die wollten einen Wechsel. Und Kamala Harris hat es in dieser kurzen Wahlkampfzeit für sie nicht geschafft, sich genügend zu distanzieren eben von Joe Biden. Es ist natürlich auch schwierig, weil sie auch für vieles ja auch steht, wofür diese Regierung in den letzten 4 Jahren eingetreten ist. Sie hat sich da nicht, obwohl sie versucht hat, zu sagen, wir lassen uns nach vorne schauen, wir müssen ein neues Kapitel aufschlagen. Das haben ihr viele eben nicht abgenommen und haben dann gesagt, nee, auch wenn wir Donald Trump persönlich nicht toll finden, ich glaube, ganz, ganz viele republikanische Wählerinnen und Wähler waren in der Lage, die Persönlichkeit und das, wofür alles vielleicht persönlich steht, von seiner Art, von seinem Auftreten zu trennen von Donald Trump. Wenn er nun mal der Kandidat, der eben der anderen Partei ist, des Nicht-Status Quo, dann wählen wir den, auch wenn wir eben ihn persönlich nicht gut finden und gucken eben auf die Policy oder wofür er stehen könnte, politisch. Und ja, sie wollten einen Wechsel vom Status Quo. Das ist das klare Signal von dieser US-Wahl. Quer durchs Land, in vielen verschiedenen Wählerschichten und eben in vielen Staaten. Und deswegen ist es dann, um es nochmal zu sagen, wenigstens ein klares Ergebnis und keine Hängepartie, die jetzt das Land und dann die Welt auch in Atem hält. Gut, also soweit, ja, unsere kurze, spontane Analyse zu diesem Ausgang. Deine Mutter, wie gesagt, für sie der traurigste Tag in der Geschichte der Vereinigten Staaten. Für deinen Vater, Jeff, der schickt tanzende Trumps, der triumphiert, der freut sich. Und so wird es vielen Familien gehen in den USA. Du bist vor allen Dingen sehr enttäuscht über das Ergebnis. Das haben wir jetzt auch mitbekommen. Ich glaube, ja, es wird noch viel über diesen Wahlausgang geredet werden. Und da werden wir natürlich in Amerika, wir müssen reden, draufschauen in den kommenden Wochen. Auf jeden Fall für jetzt ist es das erstmal. Donald Trump wird der 47. Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika. Wieder, er kehrt zurück ins Weiße Haus. Hier vor dem Weißen Haus werden schon die Barrikaden und die Tribünen für die Amtseinführung am 20. Januar schon erstaunlich früh gebaut und gezimmert. Das haben wir gestern gesehen. Ich mache mich jetzt auf den Weg, die Tagesthemen für heute vorzubereiten, denn wir senden auch heute nochmal hier aus Washington vom Weißen Haus. Aber für diese Folge dieses Podcasts war es das heute. Wir sagen Tschüss und bis zum nächsten Mal. Und wer jetzt so ein bisschen sich ablenken möchte von der Präsidentschaftswahl und nicht auf die Politik unbedingt gucken möchte, aber doch an Amerika weiter interessiert ist, dem empfehlen wir einen Podcast über eine Auswandergeschichte. Und da geht es von Föhr, von Norddeutschland, in die Vereinigten Staaten.
Was ist, wenn ich drüben auf der anderen Seite jemanden sehe, den ich kenne und auf ihn schießen muss?
Der Friese Hermann Rickmers kämpfte im Zweiten Weltkrieg auf der Seite der USA. Als Deutscher gegen Deutsche.
Mit riesigen Panzern schossen sie auf uns, dass die Erde bebte. Ich hatte noch nie eine derartige Angst.
Ich bin Bente Faust. In diesem Podcast erzähle ich euch die Geschichte meiner Großeltern, Inge und Hermann, wie sie damals ausgewandert sind, von Föhr nach New York. Dass er irgendwann mit Waffe in der Hand wieder zurück nach Europa muss, das hätte Opa Hermann im Traum nicht gedacht. Im Kern geht es darum, die Geschichte seiner Vorfahren zu kennen. Und wenn du das herausfindest, dann lernst du auch was über dich selbst.
Föhr nach New York, eine Auswanderergeschichte. Hört rein in der ARD Audiothek.